Wenige Kilometer östlich von Norwegens zweitgrößter Stadt Bergen liegt das Isdal, also auf Deutsch übersetzt das Eistal. Hier findet man am malerischen See Svartediket eine herrliche, stille Waldlandschaft, die im Winter zum weißen Paradies wird.
Aber am 29. November 1970 machen ein Uniprofessor und seine zwei Töchter auf einer Wanderung durch das Isdal eine grausige Entdeckung. Damit beginnt einer der mysteriösesten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts.
Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Und damit herzlich willkommen zu einer faszinierenden Geschichte. Ich bin Stefan Netzeband.
Und mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo und schön, dass ihr dabei seid.
Die 12-jährige Tochter des Uniprofessors hat an diesem Novembertag etwas Ungewöhnliches entdeckt, das auf den zweiten Blick schockiert, muss man sagen. Zwischen großen Findlingen liegt eine halb verbrannte Frau. Das erschütterte Vater-Töchter-Trio macht sich auf den Rückweg, um die Polizei zu alarmieren. Damals gab es ja noch keine Handys.
Zusammen mit Polizisten und der Spurensicherung trifft später der diensthabende Staatsanwalt Karl Halvor Aas an diesem schaurigen Ort ein. Schon von Weitem riecht es nach verbranntem Fleisch. Die tote Frau liegt auf dem Rücken. Wäre die Haut nicht vollständig von den Flammen entstellt, würde ihre Körperhaltung fast entspannt aussehen. Der Kopf liegt zurückgelehnt zwischen den Steinen, die Beine sind ausgestreckt. Nur die angewinkelten Arme sind das typische Merkmal einer Brandleiche. Das Feuer hat aber nur auf der nach oben gewandten Seite Spuren hinterlassen. Der Rücken weist keine Brandmale auf. Dafür findet sich hier eine Prellung.
Rund um die Tote finden sich die Metallstäbe eines Regenschirms und Reste eines Schals. Eine angebrochene Flasche Likör, verbranntes Brot, zwei weiße Plastikflaschen und ein Becher. Neben der Leiche liegen Ohrringe und ein Ring sowie eine Uhr. Außerdem Reste eines Gummistiefels und einer Socke. Unter der Leiche lässt sich Benzin im Boden nachweisen. In der Lunge der Toten findet der Gerichtsmediziner Kohlenmonoxid. Die Unbekannte hat folglich noch geatmet, als sie verbrannte. Im Blut findet man starke Spuren eines Beruhigungsmittels.
Je näher die Spurensicherung alles untersucht, desto merkwürdiger wird dieser Fundort. Das Feuer wurde offenbar mit Streichhölzern aus einer Schachtel mit dem Aufdruck Beate Use entzündet, einem deutschen Erotikversand. Ein Metallring und Fragmente einer Hülle sehen aus wie die Reste eines verbrannten Reisepasses. Und in keinem der Kleidungsstücke findet sich ein Etikett.
Eines steht schon mal fest, jemand wollte, dass die Tote auf keinen Fall erkannt wird. Sie selbst vielleicht? Aber warum? Noch rätselhafter ist erstmal, wie die Frau überhaupt zu Tode gekommen ist. Theoretisch könnte es ja so gewesen sein. Die Frau ist aufgeregt, weil sie sich zum Beispiel vielleicht verlaufen hat und dabei auch noch nass geworden ist. Sie nimmt Schlaftabletten, um sich zu beruhigen, und legt ein paar Kleidungsstücke und ihren Schmuck ab. Zieht einen Schuh aus und wärmt sich am Feuer. Sie verliert das Bewusstsein und stirbt, ja, ich sag mal, auf tragische Weise. Ja, wie klingt das für dich, Mirko?
Naja, ich würde sagen, klingt ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also zum Beispiel würde man ja wohl eher Klamotten zum Trocknen aufhängen, wenn sie klamm sind. Und selbst wenn man ohnmächtig wird, würde man doch wohl irgendwie reagieren, bevor man verbrennt. Es ist wohl eher davon auszugehen, dass jemand anderes beteiligt war.
Auf jeden Fall wollte sich die Frau nicht nur einfach beruhigen am Feuer im Wald. Bei der Obduktion werden bis zu 70 zum Teil unverdaute Schlaftabletten gefunden. Sie stammen von der in Norwegen und überhaupt in Nordeuropa üblichen Marke Fenemal. Allerdings sind die Pillen nicht weiß, wie man sie in Norwegen verkauft, sondern rosa, wie sie damals in Großbritannien im Handel waren.
Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner Lieblingspodcast-App, damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
War die Frau vielleicht eine lebensmüde Agentin? Oder wurde sie im Isdal ermordet? Was wollte sie überhaupt in Norwegen? Immerhin bekommt die Polizei recht schnell weitere Beweismittel, denn am Tag nach dem Fund der Leiche läuft am Bahnhof in Bergen die Miete eines Schließfachs ab. Fingerabdrücke belegen, dass darin das Gepäck der Toten sein muss. Und das ist drin im Schließfach. Mirko.
Zwei Koffer mit Bekleidung. Auch hier sind alle Etiketten entfernt worden. Eine Einkaufstüte aus einem Schuhgeschäft in Stavanger. Geld aus Deutschland, Belgien und der Schweiz. Zwei Perücken, eine Sonnenbrille, ein Notizbuch mit merkwürdigen Abfolgen von Ziffern und Buchstaben. Ähnliche Notizen finden sich auch auf einer Norwegen-Karte.
Die Reihen in dem Notizbuch gehen alle in etwa so. 11M 16 ML 17M 19 MG 20M 23 MO 24M 31 MB. Ja, und Krypto-Spezialisten haben recht bald eine ziemlich einfache Erklärung für diese Muster. Es sind nämlich Daten und Orte. Also zum Beispiel 17M 19 MG bedeutet 17. bis 19. März Göteborg. Oder 20M 23 MO bedeutet folglich 20. bis 23. März Oslo.
Dass die Unbekannte eine ganze Abfolge von Städten bereist hat, bestätigen auch die anderen Ermittlungen. Zunächst schließt die Polizei durch systematische Abfragen aus, dass die Frau irgendwo in Norwegen als vermisst gemeldet ist. Dagegen bringen die Tüte aus dem Schuhladen und die Gummistiefel eine konkrete Spur. In Stavanger erinnern sich Leute an die Käuferin.
Der Sohn des Ladenbesitzers beschreibt eine vielleicht Ende 20 Jahre alte Frau mit braunen Augen und mittellangem braunen Haar. Sie habe Englisch mit einem merkwürdigen Akzent gesprochen. Gleich an zwei Tagen war sie im Geschäft und kaufte schließlich ein in Norwegen sehr übliches Gummistiefelmodell. Außerdem fiel dem Verkäufer auf, dass die Kundin stark nach Knoblauch roch.
Die Beschreibung ihres Äußeren wiederum passt zu einer angeblich belgischen Frau, die unter dem Namen Finella Lorg in einem Hotel in Stavanger abgestiegen war. Zum Glück für die Ermittler gilt damals in Norwegen noch ein strenges Meldesystem. Alle Hotelgäste müssen ihre Identität mit ihrem Pass nachweisen. Finella Lorg allerdings ist nur in Stavanger in Erscheinung getreten.
Dafür finden sich durch polizeiliche Fleißarbeit bald Meldezettel von einer ganzen Reihe belgischer Hotelgäste, auf die die Beschreibung aus Stavanger passt. Claudia Nielsen, Genevieve Lancier, Claudia Thielt, Elisabeth Lanehauer, Vera Jarle, Alexia Zarna-Merches. Alle Meldungen erfolgten zwischen Frühjahr und Herbst 1970. Die Frau mit diesen vielen Namen war dabei nicht nur in Norwegen unterwegs, sondern auch in Frankreich und der Schweiz. Und fast überall erinnern sich Zeugen an die Frau, die charismatisch und hübsch gewesen sein soll und etwas eigenwillig. Einige wissen noch, dass sie eine leichte, prägnante Lücke in der vorderen Zahnreihe hatte.
An manchen Orten wie im norwegischen Bergen ist die Frau mit einem Mann gesehen worden, der osteuropäisch wirkte. Mal zusammen beim Einkaufen, mal in einem Café, über Papiere oder eine Karte gebeugt. In einem Hotelzimmer sollen sie sich gestritten haben. Andere Zeugen sagen, das Duo habe keineswegs wie ein Liebespaar gewirkt.
Das Bild der Ermittler ist also bald recht faszinierend. Die Unbekannte war monatelang unter x falschen Namen in halb Europa unterwegs. Alle, die sich erinnerten, beschrieben sie als elegante Frau zwischen Mitte 20 und 40. Manchmal gab sie in Formularen Antiquitätenhändlerin als Beruf an. Sie sprach Deutsch, Englisch, Französisch und Holländisch. Übrigens, viele dieser Details, die wir hier gerade einordnen, stammen aus ganz hervorragend recherchierten Artikeln der Zeitautorin Tanja Stelzer. Auch ein SWR-Podcast der Kolleginnen Kirsten Tromnau und Claudia Kafanke sei empfohlen, genauso wie der Podcast Death in the Ice Valley der BBC. Wir verlinken all diese Sachen auch noch wie gehabt immer in den Shownotes. Und all diese Details auf jeden Fall machen die Isdal-Frau zu einer faszinierenden Geschichte, die immer stärker wie eine Geheimdienstaffäre wirkt, je länger die Polizei ermittelt.
Nach außen hin will man offenbar schnell einen Deckel über die Sache schieben. Noch im Dezember 1970 wird der Tod der unbekannten Frau im Isdal als Selbstmord zu den Akten gelegt. Dabei steuert ein Fischer aus dem südnorwegischen Tananger eine wichtige Beobachtung bei. Er hat eine Frau, die zu allen Beschreibungen passt, am Pier gesehen. Sie habe suchend über die Nordsee geblickt. Später ging sie zu einem Torpedoboot und traf sich kurz mit einem Soldaten, der von Bord kam. Dann trennten sich die beiden wieder.
Diese Beobachtung passt nur allzu gut zu einer Agentenstory. Denn 1970 sind wir ja mitten im Kalten Krieg zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und Norwegen ist wegen seiner geografischen Lage immer wieder Schauplatz heikler Zwischenfälle. Norwegens Küste erstreckt sich von der Nordsee bis zum Nordatlantik mit einer direkten Grenze zu Russland und dem russischen Marinestützpunkt Murmansk in der Nähe. Mal gibt es also heikle Zwischenfälle, weil sowjetische Schiffe in der Nähe von NATO-Manövern gesichtet werden. Manchmal so Fischerboote, wo man sieht, die sind kyrillisch beschriftet. Mal wird es gefährlich, weil sowjetische U-Boote in norwegischen Gewässern havarieren.
Die Familie des längst verstorbenen Fischers berichtete Jahre später, der norwegische Geheimdienst habe ihm zum Selbstschutz eine Pistole übergeben und ihn zum Stillschweigen verpflichtet. Protokolle darüber gibt es aber angeblich nicht mehr. Und so bleibt auch unklar, welche Rolle die Isdal-Frau im Kalten Krieg gespielt haben könnte.
War sie eine Agentin des sowjetischen KGB? Dann wäre ihre Aufgabe ja vielleicht gewesen, die norwegische Spionageabwehr entlang der Küste auszukundschaften. Also Beobachtungsposten zu kartieren, Wachdienste notieren, Kasernen fotografieren, sowas vielleicht. Vielleicht hat sie sogar sowjetische Spione innerhalb der norwegischen Marine getroffen und betreut. Das könnte ja zum Beispiel der Offizier gewesen sein, der in Tananger von Bord gekommen war. Und über die Jahre wird sogar gemutmaßt, die Frau könnte eine Doppelagentin gewesen sein.
Aber so spannend das alles klingt, nichts davon konnte je bewiesen werden. Und vor allem erklärt nichts davon den Todesfall auf stimmige Weise. Wenn sich die Frau selbst töten wollte, zum Beispiel weil ihr die Enttarnung drohte, warum dann so umständlich? Wozu in die Berge gehen, ein Feuer entzünden, sich halb ausziehen, nur um dann qualvoll bei vielleicht noch halbem Bewusstsein zu verbrennen? Und wenn jemand sie beseitigen wollte, hätte man sie nicht viel einfacher erschießen und anschließend im Meer versenken können?
Das größte Hindernis bei der Aufklärung des Falles bleibt der Umstand, dass ihre Identität bis heute ungeklärt ist. Denn so kann man niemanden aus ihrem Umfeld befragen, keine Freunde, keine Verwandten, keine Mitschüler oder Studenten. Man kann keinen Werdegang rekonstruieren, schon gar nicht kann man in Militär- oder Geheimdienstarchiven gezielt nach dieser mutmaßlichen Agentin suchen. Immerhin verbessert sich die Humangenetik im Laufe der Jahrzehnte, die Medizin insgesamt. Und wie schon bei so vielen Fällen in unserer Reihe Tatort Deutschland, bringen die DNA und sogenannte Isotope dann ein wenig Licht ins Dunkel. Hier ein Artikel aus der Bild-Zeitung aus dem März 2018.
Mord vor fast 50 Jahren in Norwegen. DNA verrät, unbekannte Tote offenbar eine Nürnbergerin. Nürnberg. Es ist eines der größten Mordrätsel der Nachkriegsgeschichte. Vor über 48 Jahren wurde in Norwegen in Isdal eine verbrannte Frauenleiche gefunden. Neueste Untersuchungen am Zahnschmelz der Toten ergaben, dass sie als Kind im Zweiten Weltkrieg im Raum Nürnberg gelebt haben muss. Dr. Christine Lehn, Leiterin der Arbeitsgruppe Isotopenanalyse am Institut für Rechtsmedizin der Universität München, schrieb in einem Wissenschaftsbericht: Der Zahnschmelz enthält unverändert Informationen eines Zeitabschnittes von 1 bis 2 Jahren der Kindheit. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf Kinderheime, da die Tote nicht als vermisst gemeldet wurde und somit eine Waise sein könnte.
Die weitere Analyse ergibt, dass die Frau nach ihrer frühen Kindheit später im Südwesten, im Grenzgebiet von Deutschland und Frankreich aufgewachsen sein könnte. Daraus ergeben sich weitere mögliche Spuren. Die Kollegen des Südwestrundfunks sind zum Beispiel dem Verdacht nachgegangen, dass die Isdal-Frau eine jüdische Waise war, die während der NS-Diktatur Aufnahme in einem Kloster fand. Auch in einem Internierungslager in Südfrankreich könnte sie sich später aufgehalten haben.
Spinnt man diese Spur weiter, die Figur einer jungen Jüdin, die die NS-Zeit überlebt hat, war sie im Kalten Krieg dann vielleicht eine Agentin des israelischen Geheimdienstes Mossad? All das bleibt Spekulation. Real waren nur die Beobachtungen der zahlreichen Zeugen. Sie sah so modisch aus, so unnahbar. Ich habe sie ein bisschen zu viel angestarrt.
Die Frau war allein. Sie sprach Englisch mit einem sehr starken Akzent, den ich nicht einordnen konnte.
Sie wirkte exotisch. Sie hatte eine starke Aura. Sie war eine schlanke Frau mit betonten Hüften, der nicht nur Männer hinterher schauten.
Dunkle Haare, weibliche Figur.
Sie kleidete sich meistens im gleichen Stil. Weiße Bluse und schwarze Hose. Sie hatte dunkles, halblanges Haar.
Sie hatte einen goldenen Teint. Der Fall der Isdal-Frau ist bis heute ungelöst. Und deshalb endet die Geschichte hier auch. Wenn du Stammhörer von Tatort Deutschland bist, dann erinnert sie dich vielleicht ein bisschen an den Sommertenmann. Und wenn du ihn nicht kennst, gibt Mirko hier ein kleines Intro.
Am Somerton-Strand im australischen Adelaide liegt im Dezember 1948 ein Mann, der scheinbar schläft. Spaziergänger stellen aber fest, dass er tot ist. Die Polizei findet zwar heraus, dass der Mann vergiftet wurde, aber seine Identität soll für Jahrzehnte rätselhaft bleiben. Im April 1949 entdeckt man bei einer erneuten umfangreichen Untersuchung des Leichnams und seiner Kleidung ein sorgfältig zusammengerolltes, sehr kleines Stück Papier. Darauf stand auf Persisch Tamam Shud, was es ist vorbei bedeutet.
Diesen Fall findest du unter dem Titel Der Somerton-Mann in unserem Podcast-Channel. Und damit Schluss für heute. Links zu unseren Quellen gibt es, wie versprochen, in den Shownotes.
Skript, Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
Und euer Stefan.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.